Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich direkt einmal zwei Gäste bei mir dabei, und zwar den Julian und den Yannick vom Podcast Smarketing Unplugged. Beide sind auch tätig bei der Firma Cosmo Consult und decken dort das Thema Marketing und Sales und das Thema Smarketing ab. Ja, und kennengelernt haben wir uns witzigerweise im Vorbeigehen eigentlich nur, nämlich als du, Julian, die Veranstaltung verlassen hast auf der Vertrieb Business dieses Jahres und dann eigentlich letzten Endes über Kommentare bei LinkedIn. Und haben wir gesagt, kommt, ihr habt so einen sehr, sehr charmanten Recap-Podcast zur VBL gemacht. Darüber habe ich euren Podcast generell kennengelernt und festgestellt, ihr habt einen schönen, modernen Ansatz, was Marketing und Sales betrifft. Und das passt hervorragend auch zum Thema Video. Deshalb herzlich willkommen, ihr beide.
Moin, hi. Grüße dich, Florian.
Danke für die Blumen dann erstmal, ne?
So ist es, genau. Ja, vielen Dank an der Stelle.
Ja, dann wir starten mal. Ich bin ja ansonsten nicht wirklich jemand, der hier mit großen Fragenkatalogen im Podcast loslegt, aber ich habe mir vor einer Weile angewöhnt, die drei Lebensfragen zu stellen. Also sind keine Lebensfragen, sind eigentlich ziemlich willkürliche Fragen, aber einfach mal, um mal so vom Fachlichen wegzukommen und gar nicht erst direkt mit dem Fachthema anzufangen. Und zwar drei Fragen. Ich würde sagen, wir machen jede Frage und jeder von euch antwortet dazu durch. Drei persönliche Fragen, und zwar Frage Nummer eins. Julian, fängst du vielleicht an. Was würdest du gerne noch in deinem Leben lernen? Na, also nicht jetzt sofort, sondern mal bis zu meinem Lebensende würde ich das gerne noch können.
Da gibt's einiges tatsächlich. Also starten wir mal direkt durch Sprachen. Ich bin sehr sprachinteressiert. Ich würde gerne noch diverse neue Sprachen lernen, unter anderem Polnisch, wegen, naja, Wachowiak ist mein Nachname. Ich glaube, das ist nicht ganz so weit weg, warum ich das möchte. Richtig, ganz genau. Weiterhin.
Meine Frau ist Polin, deshalb.
Okay, dann weißt du ja, wovon ich rede. Genau. Nee, also das auf jeden Fall, viele Sprachen lernen. Ich möchte noch Kulturen kennenlernen, die abseits der europäischen Norm sind. Und generell betrachtet möchte ich als Mensch einfach auch noch einiges Gutes schaffen. Aber da kann ich noch nicht sagen, in welche Richtung das geht oder was man da machen möchte. Ich glaube, da muss man erst die gewisse Erwachsenheit für haben, um da tatsächlich auch dann, ne, seine Entscheidung treffen zu können. Das wäre so das, was ich auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist habe, was jetzt weiterkommen und Weiterbildung angeht.
Spannend. Erwachsen werden. Ja. Wie bist du denn drauf?
Ja, sind wir nicht alle noch ein bisschen Kind im Geiste? Also manchmal habe ich echt das Gefühl, ich bin ja ein bisschen älter, als ich im Kopf bin. Das klingt jetzt vielleicht total blöd und er ist irgendwie, ne, infantil oder was. Nein, darum geht's nicht. Aber es ist schon, ich glaube, das Erwachsensein ist ein Lernprozess tatsächlich. Und niemand kann von sich behaupten, wirklich vollständig erwachsen zu sein, weil es gibt immer Punkte, wo man nach 5 Jahren sagt, ach Mensch, hätte ich das mal anders gemacht.
Ja, ich fand eine schöne Aussage, gerade noch dazu, die ich mal auf dem Seminar gehört habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Lasst uns kindlich bleiben, aber nicht kindisch.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das glaube ich
ganz gut.
Ja, definitiv.
So, Yannick, jetzt bist du dran. Was würdest du denn gerne noch lernen?
Ein bisschen abgedroschener. Also klar, Reisen und sowas finde ich auch cool. Ich würde auch gerne noch viele neue Städte und unbekannte Orte kennenlernen. Wahrscheinlich viele neue Fußballstadien, weil ich ja großer Fußballfan bin. Allerdings wird das natürlich schwierig, europäisch, international mit dem 1. FC Köln in Zukunft. Aber was ich gerne lernen würde, wären vielleicht noch neue Sportarten. Also jetzt nicht so komplett gänzlich neu, aber ich würde gerne in Zukunft irgendwann wieder mit Golf anfangen. Ich habe mal eine Zeit lang, also in frühester Kindheit mal Golf gespielt oder Kindheit in meiner Jugend Golf gespielt, ein, zwei Jahre, würde ich gerne wieder mit anfangen, weil ich viele Kollegen habe, die Golf spielen und mein Vater mir gerade noch erzählt hat, dass er Golf gespielt hat und meine Freundin spielt auch Golf. Also das würde ich gerne lernen.
Oh. Ich weiß von meinem Bruder, der ist in der Finanzbranche, Finanzberater tätig, und er sagte, Golf spielen ist da ganz wichtig, weil da werden die Geschäfte gemacht.
Ja, richtig. Auf jeden Fall.
Kann ich es unterschreiben. Habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Ein Verwandter von mir, der ebenfalls hoher Banker war, vielleicht kleine Anekdote noch an der Stelle, der sagte auch, jetzt bin ich Rentner, jetzt will ich keine Termine mehr haben. Ich hatte so viele Termine. Die einzigen, die ich noch mache, sind auf dem Golfplatz. Und ich glaube, das ist etwas, womit man im Alter auf jeden Fall ganz gut hantieren kann an der Stelle.
Definitiv. Ja, dann kommen wir zur Frage Nummer 2. Julian wieder. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt?
Technikbasiert. Definitiv technikbasiert. Also ich habe jetzt schon ein relativ ausuferndes Setup. Wahrscheinlich nicht so professionell, wie du es bei dir hast beispielsweise. Aber na, ich arbeite mit 3 Bildschirmen. Ich habe eine gute Tastatur und den ganzen Kram. Und wenn Geld wirklich keine Rolle spielen würde, hätte ich hier eine richtige Space Station stehen. So wie es heißt. Ne? Also wo man sich denkt, wow, was hat der Mann gemacht? Ist er Streamer? Ist er vielleicht doch einfach nur Marketeer? Das wäre das. Es wäre ein bisschen chaotisch, aber es wäre auf jeden Fall sehr technisch mit kleinen Spielereien und so weiter und so fort, die man sich jetzt vielleicht im ersten Step nicht holen müsste, immer das Beste vom Besten zu haben an der Stelle. Einfach, weil mich das stört, wenn man nicht effektiv arbeiten kann, weil die Technik versagt oder ähnliches.
Sehr gut. Yannick, wie sähe es bei dir aus?
Na, ich bin da auch wieder ein bisschen stumpfer. Ich bin echt schon mit Laptop und so weiter zufrieden. Ich habe auch ein sehr ausuferndes Homeoffice bei mir in Berlin. Ich bin gerade nicht in Berlin, bin gerade bei meinen Eltern hier. Sitze ich gerade wirklich nur vorm Laptop. Habe ich aber auch kein Problem mit. Aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich eine fette Finca auf Mallorca besitzen, wo dann mein Homeoffice drin wäre.
Dream big, möchte ich behaupten.
Gute Antwort. Gute Antwort. Witzigerweise
sitzt du gerade in der
das Thema
Finca.
Location. Ich?
Der witzigerweise sitze ich gerade in der fetten Finca. Ja.
Ach so. Ah. Ja, also das Interessante ist, je älter meine Podcast-Gäste sind, desto mehr ist der Ort selber interessant und nicht die Raumausstattung. Also ich hatte wirklich auch schon ein kleines Holzhaus am See, die nächsten Menschen in 100 Kilometer Entfernung, so auf dem Niveau. Also ist interessant. Spannend. Frage Nummer 3, Julian. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet und was hättet ihr miteinander besprochen?
Tupac Shakur als allerersten. Privates Interesse. Ich bin ein ganz großer Hip-Hop-Fan und auch mein Leben lang irgendwie damit aufgewachsen und bin tatsächlich der Meinung, jetzt mal abseits von den Warums und Wie und was da alles passiert ist, im Bereich Hip-Hop ist Tupac jemand gewesen, der tatsächlich sehr oder teilweise gute Ansichten auch eben geteilt hat, was gerade auch Armut angeht, was Unterdrückung angeht und so weiter und so fort. Und ich glaube, mit dem hätte man tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gespräch oder sehr, sehr gute Gespräche, einen Meinungsaustausch an der Stelle führen können. Wenn es so ein bisschen mehr in andere Richtungen geht, würde ich wahrscheinlich tatsächlich Steve Jobs sagen, weil viel visionärer, gerade jetzt in der Neuzeit, sage ich mal, geht's nicht. Und das wären so die beiden, wo ich sage, ja, das wäre schon cool gewesen, die beiden mal zu treffen und mit denen mal einen schönen Schnack zu haben.
Spannend. Steve Jobs kommt ja auch vor, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe eben gesagt, ich bin ja selber seit 25 Jahren Apple-User, aber nicht Apple-Jünger, ja, okay. Bis ich vor 3 Jahren dann mal seine Biografie gelesen habe. Deswegen mag ich ihn jetzt nicht mehr. Ich finde, von dem, was man so liest, muss er eine extrem schwierige Person
absolut,
gewesen sein.
Absolut.
Aber der Fokus, das finde ich faszinierend, ja. Der Fokus aufs Kundenerlebnis, auf Qualität und so.
Ja, genau, es geht wirklich geil. Eher um diese Thematik jetzt nicht, also klar, man hört ja viel und auch, dass er halt eben sowohl als Chef als auch Mensch nicht unbedingt der Einfachste gewesen ist, bin ich ganz bei dir. Aber gerade so diese technische Vision, die dahinter steckte, ne? Also ich erinnere mich, ich habe neulich tatsächlich nochmal die iPhone-Einführung, also die Keynote damals geguckt und aus heutiger Sicht ist das ja total lächerlich, was da angepriesen wurde, weil, ne, wir sind es halt gewohnt mittlerweile. Aber so, wenn man sich mal dran zurückdenkt, ich glaube, es war 2007 oder 2009, weiß ich jetzt gerade nicht.
Ich glaube, 9.
Ja, müsste 9 gewesen sein. Die Art und Weise, wie er das da kommuniziert hat und auch, ne, wie das nachhaltig am Ende natürlich auch die Technikwelt verändert hat. Ich glaube, das ist was ganz, ganz spannend ist. Und da mal so ein bisschen auch die Gedanken und Hintergründe zu verstehen, wäre für mich persönlich super spannend gewesen, auch für die persönliche Entwicklung. Heißt nicht, dass ich mir jetzt seine menschlichen Aspekte zwangsläufig übernehmen würde.
Nicht wirklich.
Nee, das muss nicht sein.
Yannick.
Ich gehe mal auf die jüngere Vergangenheit. Ich würde mich gerne, hätte mich gerne letzte Woche Samstagabend mit Edin Terzic, dem BVB-Trainer, unterhalten und hätte ihn gefragt, warum er so eine B11 aufgestellt hat gegen Mainz. Das würde mich sehr interessieren. Habe ich nämlich auch ein paar Argumente dagegen.
Da spricht der wahre Fußballfan.
Absolut.
Ich glaube, auf dem Pfad werden wir beide niemals grün werden, weil ich habe null, absolut null Ahnung von Fußball. Meine Jungs spielen Fußball und lieben Fußball, aber ich bin da völlig raus.
Ist auch nicht schlimm. Wir können es auch über Rennradfahren unterhalten, da bin ich auch ganz, ganz okay drin.
Bin ich auch sofort raus. Wir können auch jetzt Gespräch abschließen.
Das war's mit dem Podcast für heute.
Ja, Julian, wir machen dann weiter. Yannick,
schönes Wochenende.
Schönes Wochenende, genau. Ja, spannend. Auch da wieder die Vielfalt. Ne? Die Tatsache, dass alle die Frage so interpretieren, dass die Person tot sein muss, die man trifft. Vielleicht wärst du gerne, oder vielleicht wäre die Frage besser, würdest du gerne begegnen, aber dann würde man Tote natürlich exkludieren. Mhm. Aber die meisten nennen Personen, die es halt nicht mehr auf unserer Welt gibt, auch eine sehr interessante Sache. Ja, dann lass uns mal ins Thema selber einsteigen, auch mal, sag ich mal, den Oberbegriff unseres heutigen Talks. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, kennengelernt im weitesten Sinne haben wir uns ja auf der VBL, wobei da haben wir uns ja nur aus der Ferne gesehen. Ich glaube, Julian, wir beide haben uns noch Tschüss gesagt, bevor wir uns Hallo gesagt haben, als du los musstest.
Genau so war es, ja.
Genau, und dann spannender Recap in eurem Podcast zur VBL. Für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, VBL ist die Vertrieb Business Live. Das ist eine neue Vertriebskonferenz in Köln im Synodom. Mein Kollege und Freund, der Live Mergen, hat die letztes Jahr ans Leben gerufen. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Das war eigentlich nur ein Running Gag bei ihm zu seinem Geburtstag. Also der hat ein paar Freunde eingeladen.
Ach, krass.
Und die sind halt auch alle Vertriebler. Und hat er gesagt, naja, dann mache ich ja zu meinem Geburtstag so eine Party. Und wenn ihr kommt, dann bringt aber irgendeinen kurzen Impuls mit. Und dann wurden es halt immer mehr, und dann, ich weiß nicht, ob irgendeiner ihm das dann gesagt hat oder seine Frau, glaube ich, ja, mach doch da eine Konferenz draus. Und dann hat er wirklich in wenigen Monaten die VBL aus dem Boden gestampft.
Wahnsinn.
Und dieses Jahr nochmal echt einen draufgesetzt, A, vor den Speakern, waren letztes Jahr schon ziemlich hochkarätig. Und die Location ist einfach der Hammer, ne? Also im Synodom in Köln.
Ja.
Definitiv.
Ja, es ist klasse. Kannst du
ja, also oh ja, erzählt doch mal, wie war euer Eindruck, wenn wir schon mal beim Thema sind? Was hat euch gut gefallen?
Also den Fact kannte ich noch nicht, dass das so eine spontane Richtig. Aktion war. Wir sind auch recht spontan da gewesen, weil unser Kollege, der Peter Dibbern, der da Speaker war, der hatte uns dann auch recht spontan gefragt, ob wir mitkommen wollen, weil also ich gerade auch in der Nähe war, gerade in Köln noch war und Julian wohnt ja auch in der Nähe. Deswegen waren wir recht spontan da und es war, also wir sind da auch mit, ja, ich sag mal, recht wenig Erwartungen rangegangen, weil wir überhaupt nicht wussten, was da jetzt passiert. Wir hatten natürlich vorher geschaut, wer ist da so unterwegs, waren schon interessante Leute da, aber wir waren aber echt total geflasht davon. Also wir haben ja schon in unserem Recap drüber gesprochen, also da waren echt viele Themen, die also weil wir sind ja jetzt auch nicht die klassischen Vertriebler, hat man eingangs gesagt, also sind so, also ich vermittle so bei uns im Unternehmen die Schnittstelle zwischen Sales und Marketing. Bin da ein bisschen näher an Sales dran als am Marketing. Aber dementsprechend habe ich oder haben wir halt auch wirklich sehr, sehr oft diese Marketingbrille einfach auf und kennen da die Pains, kennen aber auch die Pains vom Vertrieb. Und die wurden da schon sehr gut abgearbeitet. Also was mir echt hängen geblieben ist, war der erste Speaker, der Professor Christian Schmitz von der Ruhr-Uni Bochum. Ah, unfassbar geil. Also als er da angefangen hat, alle, ich glaube, der ganze Raum, es waren ja wirklich mehr Vertriebler da, haben gedacht, was will er jetzt da? Was will er von uns? Hat er schon mal in seinem Leben was verkauft? Und das war so geil einfach. Also diese Zahlen, die er da vermittelt hat, das spiegelt genau das Thema, was wir in unserem Podcast beleuchten, genau wieder. Nämlich, dass sich Vertrieb und Marketing anpassen müssen und weiterentwickeln müssen und besser zusammenarbeiten müssen, um in Zukunft einfach die Relevanz zu behalten. Das war so mein Punkt, der am meisten hängen geblieben ist. Ich würde mal behaupten, war auch Julians Punkt. Ich hoffe, ich habe jetzt noch, du hast jetzt noch andere Punkte.
Ja, definitiv, da mach dir mal keine Sorgen. Ja, ich bin ganz bei dir, das war bei mir ähnlich, vielleicht sogar noch ein bisschen ausgeprägter als bei dir, Yannick, weil ich ja als eher marketingfokussierter Mensch tatsächlich auf einer Vertriebskonferenz mir erstmal die Frage stellen muss, bin ich überhaupt richtig? Ne? Klar, ich habe ein Sales Alignment, ich arbeite auch im Rahmen meiner regulären Tätigkeiten doch schon recht eng mit dem Vertrieb zusammen, habe da also nicht nur die Marketingbrille auf und mal nicht nur bunte Bildchen und schreibe hübsche Texte fürs Marketing unplugged vielleicht. Soll doch keiner wissen, Yannick. Nein, tatsächlich war das aber spannend zu sehen, wie diese Veranstaltung modern dargestellt wurde, nicht nur von der Orga, nicht nur von den Räumlichkeiten, sondern auch vom Mindset her. Und da war der Christian Schmitz tatsächlich schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, was der Jannik gerade gebracht hat, denn genau diese wissenschaftliche Perspektive, die fehlt halt in diesem Bereich leider häufig, weil man sich auf vergangene Erfolge beruft, weil man sagt, ja, das haben wir ja irgendwie immer schon so gemacht und das hat ja auch Erfolg gehabt. Und dann aber mal zu hören, dass beispielsweise das Thema Millennials mittlerweile immer wichtiger wird, sind wir ja beispielsweise in unserem Cast auch drauf eingegangen, dass, dass man nicht mehr zwangsläufig immer angerufen werden möchte, sondern dass man teilweise halt eben dann sich selber auch aussuchen möchte, wann man angerufen wird, damit man optimal vorbereitet ist, damit man sich selber aber auch informieren konnte. Und all diese Dinge mal wissenschaftlich zu hören, fand ich wahnsinnig spannend. Ich bin generell ein recht, ich nenne es jetzt mal forschungsinteressierter Mensch, der diese Sachen auch tatsächlich dann versucht, in die Praxis umzusetzen als kleine Transferleistung. Da spielt dann zum Beispiel auch der Vortrag vom Stefan Heinrich mit rein. Den hast du beispielsweise nicht mehr gesehen, Jannik, weil ihr zurück nach Berlin musstet. Ich habe ja Gott sei Dank das Glück gehabt, aus Münster zu kommen und mit dem Auto zu sein. Dementsprechend konnte ich mir das noch ein bisschen schieben. Aber auch da gerade, ich habe ja schon so ein bisschen, ne, vielleicht hat man schon mal gemerkt, ich habe eine gewisse Technikaffinität in meinem Sein und in meiner Arbeit. Und gerade seine Ausführung, wie KI geführt werden kann, um später den Mensch an sich nur noch in den wirklich für ihn wichtigen Momenten auch eingreifen zu lassen, fand ich unglaublich wichtig. Also unglaublich wichtig, unglaublich spannend zu hören. Das war nochmal so ein richtig geiler Knaller am Ende, der mir auch nochmal gezeigt hat, hey, klar, ich mache auch schon ein bisschen was im Bereich KI, aber bei mir und auch bei vielen anderen ist die Fahnenstange halt noch lange nicht erreicht. Klar, das waren jetzt nur zwei Beispiele. Der ganze Tag an sich war super. Also da war kein Vortrag bei, der jetzt irgendwie aus der Reihe gefallen ist oder irgendwas, weil er qualitativ schlecht war, überhaupt nicht. Aber die beiden Sachen waren für mich persönlich halt so die Riesen-Highlights, sage ich jetzt mal, wo ich gesagt habe, ja, da kann man definitiv noch was lernen und da kann man auch noch was für sich selber halt rausziehen. Und seitdem bin ich tatsächlich ein bisschen aktiver, auch wieder was so diese ganze KI-Verbindungsthematik, sage ich jetzt mal, angeht. Also ganz, ganz spannender, ganz, ganz spannendes Event. Super aufbereitet, auch nochmal an der Stelle großes Lob an den Live. Das hat er echt fantastisch gemacht, auch kurzfristig auf Kleinigkeiten reagiert, die sich ergeben haben. Gerne wieder, möchte ich sagen.
Darf ich noch ein Highlight eben kurz geben, weil mir fällt es gerade wieder ein, weil ich wirklich vor einer halben Stunde noch mit meinem Dad drüber gesprochen habe tatsächlich, der auch im Vertrieb arbeitet. Der war auch schon mal bei uns in der Episode im Podcast, glaube ich, in der ersten, ne? Ja. Weil wir auch über das Thema gesprochen haben, der Vortrag von dem Daniel Koch.
Ja.
Über richtiges Prospecting im Kontext im Kontext von Outbound-Aktivitäten. Also er hat ja, glaube ich, gesagt, Outbound, ist Outbound tot, hat so die Frage gestellt und ist natürlich zum Schluss gekommen, nein, Outbound ist nicht tot, das ist auch unsere Meinung. Allerdings muss es richtig gemacht werden. Auch was Julian gerade gesagt hatte, nochmal, geht ja damit einher, dass heutzutage die Kundenanforderungen andere sind als vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren, dass man nicht mehr unbedingt angerufen werden will. Das merken wir auch immer oder merke ich immer in unserem täglichen Doing bei meinem Team, bei uns in der Arbeit. Und da hatten wir vorher noch drüber gesprochen, weil über Lead-Agenturen und der Daniel hatte da so eine sehr, sehr amüsante Folie, als er meinte, ja gut, wer ein richtiges Prospecting nicht kann, der sollte eine Agentur dann einschalten. Und das sehe ich halt wirklich genauso. Ne? Also ich hatte da auch gerade noch Themen und das ist wirklich ein Thema, was in meinem Daily Business sehr viel verfolgt. Das war auch echt ein Highlight von mir.
Mhm. Ja, spannend. Daniel kenne ich ja auch ganz gut. Dem habe ich auch letztes Jahr ein Studio eingerichtet und wir sind seit auch bestimmt 2,5 Jahren im Kontakt. Von dem habe ich auch sehr, sehr viel spannenden Input gelernt. Was ich total interessant fand, ich bin ja so ein bisschen das Einhörnchen oder der Yeti in der Marketing- und Sales-Branche, weil ich aus einem ganz anderen Bereich komme. Aber ich hatte den Vorteil, in der Musik- und Medienbranche zu arbeiten, die vielen anderen Bereichen immer viele Jahre voraus war. Ja. Und ganz viele Dinge, die jetzt so, sag ich mal, in der Industrie langsam anfangen, Standard zu werden. Also ich sag mal, dieses Silo-Denken wegzulassen, ein bisschen visionärer ranzugehen, neue Sachen auszuprobieren, sind für mich ja völlig normal gewesen, weil wir sind seit der Jahrtausendwende getrieben, uns ständig zu verändern, weil einfach beide Branchen seitdem kontinuierlich vor die Hunde gehen.
Ja, leider.
Und als ich dann gehört habe, irgendwie Sales und Marketing sollen zusammenarbeiten mehr, das ist jetzt der neue heiße Scheiß, da dachte ich so, Also, und das ist jetzt neu. Ich dachte, das wäre sowieso. Ich war wirklich voll davon überzeugt. Man arbeitet da Hand in Hand, weil es doch einfach total logisch ist. Bis ich dann immer mehr mit alten Vertriebshasen gesprochen habe und die dann sagt, naja, schön wär's. Ne?
Ja, ist total logisch. Ist,
auch gerade dieses.
Ja, aber die klassische Umsetzung, die daran scheitert es halt einfach, weil da so viele Themen dazu gehören. Also logisch ist es, das denke ich mir auch jedes Mal, aber für viele dann doch neu und schwer umzusetzen.
Ja, wir merken das ja auch bei uns, wenn wir über diese Themen reden, man muss sich mal reinziehen, sage ich jetzt mal, das Wort Marketing als Beispiel. Ne? Das ist ja nichts, was wir erfunden haben, das ist nichts, was jetzt irgendwie erst in den letzten 3 Jahren aufkam, sondern das hat HubSpot in den 2000ern, Anfang der 2000er geprägt, diesen Begriff. Ne? Also modernes Sales- und Marketing-Alignment als Grundsatz. Und wir bekommen auch häufiger mal beispielsweise, wenn wir über diese Themen reden, bekommen wir häufiger tatsächlich mal diese Rückmeldung, das ist ja total die interessante Wortneuschöpfung. Wahnsinn, das merke ich mir. Da müssen wir mal näher drauf eingehen. Und dann, also das klingt jetzt irgendwie blöd, aber Yannick und ich in unserer kleinen Blase, die wir natürlich auch irgendwie haben, wir sind davon erstmal grundsätzlich ausgegangen, dass das überall zumindest ein Thema ist. Nein, überhaupt nicht. Und dadurch wird es halt umso spannender, dass es Branchen gibt, wie beispielsweise die Musikbranche, die ja auch früh digital wurde, ne, mit dem Handy, mit Spotify und so weiter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt,
schon weit vorher.
Richtig.
Ende der 70er fing die Digitaltechnik an, der Musikbranche mit den ersten digitalen Synthesizer. Kann ich aus erster Hand sagen, weil bei uns hier in Walldorf war früher der Vertrieb der Firma PPG. Das ist eine Synthesizer-Firma aus Hamburg gewesen. Wir sitzen im ehemaligen Firmengebäude hier in Walldorf. Das waren die ersten digitalen Synthesizer weltweit. Und daraus ist dann die Firma Walldorf Electronics, die Synthesizer-Firma Walldorf, wo ich früher auch mal gearbeitet habe, dann entstanden. Also es war wirklich 77, 78 gab es den ersten digitalen Synthesizer und das erste Harddisk-Recording-System, also um digital aufzuzeichnen. Also meilenweit bevor ein Computer Standard im Büro war. Ne?
Ja, und das hast du im Sales halt oder beziehungsweise in der Geschäftswelt an sich, sage ich jetzt mal, leider sehr wenig ausgeprägt. Also gerade bei KMUs beispielsweise, ne, also kleine und mittelständische Unternehmen, die vielleicht seit mehreren Jahrzehnten auch am Markt agieren, da hat sich wenig geändert. Also ich könnte jetzt hier aus dem Nähkästchen von verschiedensten Freunden, Kollegen und Bekannten quatschen, die halt genau diese Probleme haben, die wir auch immer ansprechen oder die auch beispielsweise auf dem VBL angesprochen wurden. Es ist einfach nicht Standard und es ist nicht gang und gäbe. Deswegen ist deine Perspektive, Florian, so spannend bei der ganzen Sache, dass du sagst, ja, für mich wäre das eigentlich klar gewesen. So, und dann kommst du in diese Vertriebswelt rein und plötzlich ist es gar nicht so gold oder gar nicht so heiß, wie man das eigentlich...
Golden sind da, ist das. Ganz viele Goldketten.
Ja, die Kettchen auf jeden Fall, richtig. Nein, aber...
es ist und 200 halt auf der Autobahn, ne?
Ja, richtig, im Porsche. also es ist spannend, weil wir sehen das halt auch, da ist ganz, ganz viel Bedarf und es gibt immer wieder Studien, auch schon seit Jahren gibt es Studien dazu, die sagen, ja, ihr müsst da mehr machen. Die C-Level, unsere C-Level-Teilnehmenden, Befragten sagen, da muss was passieren. In der Theorie ist das schön, aber in der Praxis passiert das leider nicht immer. Und das sehen wir beide ja auch so ein bisschen als unsere Mission mit unserem Podcast, dass wir halt eben den Kopf öffnen möchten. Ne? Also wir sprechen ja immer sehr nüchtern über diese Themen, einfach weil wir wirklich Meinungen schaffen möchten, weil wir aber auch Fakten schaffen möchten, warum etwas mit einer engeren Zusammenarbeit auch wirklich gut funktioniert. Und ganz, ganz spannend, das halt eben auch nochmal auf dem VBL gesehen zu haben.
Ich hätte noch eine Frage an dich, Flo. Du hast gerade gesagt, dass du dem Daniel ein Studio eingerichtet hast. Ich habe keine Ahnung. Kannst du da mal was zu erzählen? Weil, also ich weiß ja, was Daniel macht. Nutzt er das für Outbound-Aktivitäten oder wofür nutzt er das? Weil das würde mich mal interessieren.
Also Daniel ist ja sehr aktiv, was Videokommunikation betrifft. Ja. Dadurch haben wir uns ja vor etwas über 2 Jahren, glaube ich, sogar schon kennengelernt und haben auch mal im Livestream zusammen gemacht, ein paar Sachen, weil ich gerade den Maschinenbau super interessant finde. Die Branche ist extrem zäh, aber langsam müssen die sich ja auch bewegen. Ist ja auch noch so ein Thema, wo wir gleich mal drauf kommen können.
Gerne.
Und irgendwann kam er auf mich zu und er fand es halt einfach cool, hier unser Studio, sagte, ich weiß, ich werde mehr beim Thema Kontakt zu Kunden, Videoselling, Videos aufnehmen, machen. Nun hat er sich dann zwischendurch ein kleines, sag ich mal, Team zusammengestellt, darunter auch eine studentische Hilfskraft, die halt Videos macht und damit produziert er seine YouTube-Videos. Aber er macht viele Kundengespräche mittlerweile halt auch per Video und hat festgestellt, Qualität ist da doch ein entscheidender Faktor, weil die meisten sitzen halt mit dem Headset irgendwo vor der Webcam.
Ja.
Und dann hat er mich mal gefragt, ob ich unterstützen kann. Und da haben wir dann bei ihm ein kleines Studio eingerichtet, sprich, das ist ein Setup auf dem Schreibtisch, ist ein separater Raum auch extra dafür, großer 30 Zoll Bildschirm, vor dem Bildschirm ist eine Kamera, eine Vlogger-Kamera von Sony, ZV-1 ist da installiert, dann hat er so ein kleines Videopult in Atem und einen Rechner im Studio, ein Podcast-Mikrofon, Ansteckmikrofon, noch je nachdem, was er machen will. Und dann geht er mit seinem Laptop rein, stöpselt einfach das Laptop über HDMI an sein Studio-Setup ran und kann er mit dem Videopult, mit dem Atem, das ist das gleiche, was ich hier auch habe, nur die kleinere Variante, kann er halt zwischen Laptop, zwischen Kamera oder auch iPad, beziehungsweise ich glaube, der hat ein Samsung-Tablet umschalten und kann halt live so im Videocall Sachen entwickeln, Präsentationen zeigen, Pencil-Selling machen und so weiter und so fort, und dafür nutzt er es.
Ja, okay, ist ja auch cool. Immer eine ganz andere Herangehensweise, eine andere Anforderung an die Qualität dann, sage ich mal, ne? Weil das beeindruckt natürlich. Du hast es gerade richtig gesagt, Florian.
Auf jeden Fall. Also wir sagen ja auch immer bei uns, you can never make a first impression twice. Und wenn schon mal die erste Impression halt einfach gut ist, sei es durch also ein solides Auftreten jetzt natürlich, man kann natürlich jetzt nicht nur Bullshit erzählen, wenn man ein gutes Setup hat. Aber wenn halt das gute Setup dazukommt, was dann ja vielleicht auch wahrscheinlich auch für ein bisschen Selbstvertrauen auch noch dazu führt, bei einem selber, schätze ich mal, dann ist das nur positiv. Also kann ich gut nachvollziehen. Ist natürlich immer klar, ne, Kosten verbunden, ne? Wenn ich mir gerade überlege, wir haben ja ein Sales-Team oder ein Lead-Generierungsteam, was ich manage. Das wird nicht möglich sein, für die alle so ein Setup hinzustellen, aber so im Einzelfall.
Ja. Es gibt ja kleine Settings. Ich hatte im Vorfeld mit Julian schon drüber gesprochen. Wir werden gerade überrollt regelrecht mit Anfragen für einfache Büro-Settings. Also wir haben jetzt ein Paket zusammengestellt. Ich bin die nächsten Wochen, weil ich jetzt die ersten Sets noch selber installiere, zukünftig macht das ein Kollege. Zukünftig, wir arbeiten gerade dran, auch ein Set zusammenzustellen, was man bei uns bestellen kann. Mhm. Was dann auch deutlich günstiger ist als ein ganzes Studio, was man dann rausschickt. Und dann gibt es dazu eine Videoanleitung, nach der man das Ganze aufbauen kann. Und dann ist das eine hochwertige Webcam. Wenn nicht vorhanden, ein großer Bildschirm, damit man halt auch die Webcam vor den Bildschirm im Stativ stellen kann und dann halt wirklich vis-à-vis mit seinen Gesprächspartnern ist, ein Satz Lautsprecher oder Kopfhörer, wenn mehrere Leute im Raum sind. Ich bin jetzt in 2 Wochen in der Schweiz bei einem Kunden, die sitzen da mit mehreren Leuten in einem Raum, da kannst du keinen Lautsprecher hinstellen, die kriegen halt in ihr Stöpselchen. Vernünftiges Podcast-Mikrofon, damit du halt auch eine gute akustische Trennung hast. Beleuchtung, also die Basics, da reden wir jetzt nicht über 10.000 Euro. Ja. Und witzigerweise kam eine Kundin auf der VBL auf mich zu, auch Podcast-Hörerin, schönen Gruß übrigens, wenn sie gerade zuhört.
Liebe Grüße.
Und die sagte, das fand ich...
Liebe Grüße, habe ich gesagt. Liebe Grüße.
Ja, auf jeden Fall. Sie weiß, wer gemeint ist. Das fand ich sehr cool. Die kam zu mir und meinte, sag mal, habt ihr auch irgendwas Kleineres? Sag ich, ist witzig, ich stelle gerade was zusammen, so als standardisiertes Setup in 1-2 Varianten. Und wir haben jetzt mehrere Aufträge innerhalb von wenigen Wochen bekommen, wo wir halt ganze Büros ausstatten sollen. Dann meint sie, das ist ja geil, weil ich möchte gern, dass meine 34 Außendienste alle so ein Setup haben. Wir fangen jetzt mit einem an. Das erste ist bestellt, geht jetzt raus und sie bereitet es jetzt sukzessive vor. Und da dachte ich nur, wie geil ist das denn?
Ja.
Die hat es verstanden. Die hat es wirklich verstanden. Ja. Und ich hatte heute wieder bei LinkedIn eine Diskussion mitgekriegt, da ging es darum, einer meiner Kontakte, der Thomas Herzberger, schrieb irgendwie, Leute, ihr könnt wirklich nicht mehr mit virtuellen Hintergründen arbeiten. Guckt, dass ihr ein aufgeräumtes Büro habt, das ist so ein Schrott, diese virtuellen Hintergründe.
Ja.
Und da gab es halt eine Diskussion und da schrieb eine, was ich auch verstehen kann, sagte, ja, das ist natürlich auch ein finanzielles Thema so im Unternehmen, wenn ihr mehrere Vertriebler hast. Ey, sorry, das ist für mich keine Entschuldigung mehr. Die Vertriebler sind an vorderster Front.
Ja.
Wer macht den ersten Eindruck? Und zu dem, was du sagtest, Jan, kann ich nur sagen, es ist ja jetzt nicht nur der erste Eindruck im Sinne von, das sieht gut aus, sondern wenn du was Teures, was Hochwertiges verkaufst, wenn du natürlich jetzt irgendeinen billigen Handyvertrag verkaufst, jo, aber wenn du was Hochwertiges verkaufst, weswegen du dann ja einen Videocall machst, dann ist dein Auftreten in dem Moment, ist ein gigantischer Unterschied. Also einfach deswegen, weil das, was du kommunizierst, kongruent ist zu dem, was du darstellst. Ne? Und das ist, ich habe jetzt nächste Woche bin ich bei einem Kunden, die machen Finanzberatung für Ärzte. Da sagt er, wir können hier nicht mit einer Webcam sitzen, das geht nicht. Hier geht es um richtig Geld. Ich möchte, dass alle meine Vertriebler in Top-Qualität, in Top-Ton und Bild hier beraten, weil sonst ist das nicht kongruent.
Ja, bin ich ganz bei dir gerade.
Und dann ist es keine Kosten mehr. Dann ist es ein Investment, dann sind selbst 2.000 Euro. Wenn dir ein Auftrag flöten geht, sind die 2.000 Euro ein Witz.
Absolut. Du hast gerade deine Zielgruppe hier vor dir sitzen, ne? Also wir verkaufen ja auch unter anderem wirklich also fette ERP-Lösungen einfach, ne, für große Unternehmen, wo die jetzt auch nicht komplett erschwinglich sind, um das mal so zu sagen. Also ich sehe das genauso wie du. Vielleicht sollten wir uns mal im Nachgang nochmal darüber unterhalten, vielleicht.
Ja, wir haben ja auch ein paar Kollegen, die tatsächlich auf dem Level sind. Also die auch dann mit einem, na, mit einer Sony Alpha da sitzen und ein Podcast-Mikrofon und so weiter. Aber die stellen es dann witzigerweise auch nicht an bei jedem Call. Also können wir gerne nochmal drüber schnacken, definitiv, weil ich bin da ganz bei dir. Also das Thema Video ist das Einzige, was gefühlt noch nicht ausgelutscht ist von den Formaten, die so aktuell gang und gäbe sind, neben Podcasts, aber mit einem Podcast, also du kannst ja nicht einen Podcast machen und dann währenddessen ein Produkt verkaufen, außer jetzt vielleicht in diesem Fall hier. Das ist einmal ein anderes Thema.
Flo hat's geschafft.
Nein. Ja, der Witz ist, ich muss ja gar nicht verkaufen. Das Schöne ist ja zum Beispiel, ich verkaufe ja nicht. Wenn ich Neukundenanfragen habe, dann mache ich als erstes immer ein Telefonat. Da sind die meisten überrascht. Sie verkaufen noch Video. Ja. Hat zwei Gründe. A, die Leute rechnen nicht damit. Das verwirrt sie erstmal. Punkt zwei ist, meine Erfahrung ist, du hast ein Telefonat viel schneller abgewürgt als ein Videocall. Es kommt extrem selten vor. Also ich sag mal, auf 30 Inbound-Anfragen ist einer, wo ich nach 5 Minuten merke, ey, der hat null Budget. Das sind dann meistens irgendwie selbstständige Berater oder Trainer, wo ich sage, sorry, tut mir leid. Also wir fangen unter 10.000 für ein Studio nicht an. Klar. Deswegen machen wir die kleinen Sets, ja. Und dann das nächste ist, wenn klar ist, ne, wo wollen wir ungefähr hin, dann sage ich, hey, wir machen jetzt ein Telefonat für ein Videocall und ich muss gar nicht verkaufen. Und ganz ehrlich, cool. Das sind die Erfahrungen, die unsere Kunden halt auch haben. Ich weiß von Daniel jetzt noch nicht genau, wie es bei ihm ist, aber von anderen Kunden weiß ich, ey, seitdem wir das Studio haben, also die haben ein bisschen größeres Setting als das, was ich gerade beschrieben habe, aber auch nicht richtig fette Studios, das ist so viel leichter geworden, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Weil wenn du so viel in dich investierst und so seriös und dir so viel Mühe machst, deinen Kunden zu beraten, das ist ein Vertrauensvorschuss. Und das ist ganz, ganz brutal gesagt, das kapieren so viele Firmen immer noch nicht. Ich würde mal sagen, über 90% schnallen es immer noch nicht, dass dieser Vertrauensaufbau so wunderbar mit guter Videoqualität geht. Und dann ist das Geld, ist wirklich Peanuts. Wir haben auch gerade einen Kunden, da geht es im Studio über 40.000, 50.000 Euro. Die machen einmal im Monat einen Livestream, wo die ihre Produkte halt präsentieren. Die haben das ziemlich schnell geschnallt, wie schnell das Investment wieder raus ist, weil die auf einmal dadurch so viel mehr verkauft haben. Also es ist halt unbekannt, das ist das Thema. Ja. Es gibt keine Zahlen bisher.
Naja, weil Vertrieb ja auch mittlerweile oder früher immer auf der Straße war, sage ich jetzt mal. Ne? Und jetzt, ich habe immer noch so das Gefühl, dass teilweise dieser Corona-Homeoffice, alles ist wird digitaler Schock immer noch nicht wirklich überwunden ist teilweise. Jetzt nicht die Pandemie an sich, sondern eher das, wie gehen wir damit um? Weil alle sagen, ey, ihr müsst jetzt unbedingt zurück ins Office. Wir haben ja die Büroflächen, wir haben dies, wir haben das. Ihr müsst wieder auf die Straße. Ich will auch gar nicht sagen, dass das falsch ist, dass man das komplett rauslassen sollte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Part, gerade auch bei den jüngeren Entscheidern, definitiv auch über ein gutes Audio- und Video-Setup entsprechend gelöst werden kann. Und das ist ein Mindset-Thema, was wir in Deutschland haben. Und ich glaube, da müssen wir ganz klar dran arbeiten, weil ich hatte mit dem Dominik Rapacki beispielsweise auf dem VBL auch noch genau zu diesem Thema gesprochen und er sagte auch, ey, die Amis, die machen das so viel effektiver, die verkaufen auf jeder Plattform, wo sie irgendwie verkaufen können und hier in Deutschland muss halt gefühlt erst 800 Mal ein Vertrag von A nach B geschickt werden, damit man dann am Ende einen kleinen Invest macht und ich glaube, diese Offenheit ist was uns hier einfach fehlt, was uns auch ein bisschen behindert tatsächlich, ne? Also ganz, ganz spannend, ja.
Ja, du hast auch was Richtiges angesprochen, eben das Thema, oder du, Janik, hattest eben gesagt, Thema Millennials. Gibt ja da auch Studien zu, ne? Also das zitiere ich immer gerne in meinen Vorträgen. Ist zwar von 22 oder 23, aber völlig egal, dass Generation Z, aus der Generation 75% der Vertreter dieser Generation erstmal YouTube konsultieren, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen.
Ja.
Und da gucken mich dann, sag ich mal, ältere Vertriebler, meine Generation und Eltern immer an, so mit offenem Mund, so wie jetzt. Naja, was denkt ihr denn, dass wir, ne, oder nächste Generation, die Silberrücken-Babyboomer, dass ihr in 10 Jahren noch relevant seid? In 10 Jahren bin ich 56, da bin ich als Vertriebler, bin ich ein alter Hase, aber ich bin nicht mehr das Gros der Leute. Ja. Und dann ist das Krasse auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, in Deutschland tun wir uns noch wahnsinnig schwer, überhaupt was zu machen. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr, als wir unser Pop-Up-Studio, mit dem wir ja auf der VBL waren, neu hatten. Das hat übrigens live damals ins Leben gerufen. Der hat mir gesagt, cool. Kannst du ein Studio da hinstellen? Und seitdem haben wir das. Dann habe ich natürlich gedacht, okay, ich hatte noch ein paar andere Veranstaltungen, wie jetzt die Iva Lounge Wiesen von SC Networks, weil ich mit Martin auch befreundet bin. So, und dann habe ich gedacht, du fragst mal bei ein paar anderen Veranstaltungen, ne? Irgendwelche Marketing, Konferenzen, Kongresse. durch die Bank bei der ersten Kontaktaufnahme haben es alle abgewiegelt. Ja, sie wüssten nicht, was das für ein Mehrwert ist. Und dann sage ich, Leute, ihr macht Marketing und Sales. Ihr könnt da von mir aus, wenn das 3 Tage geht, 3 Tage am Stück mit unserem Studio Content produzieren. Wir haben damals gesagt, quid pro quo. Dafür haben wir dann einen Stand, für den wir nichts zahlen. Ja. Die haben es alle abgesagt. Dieses Jahr kommen sie. Das ist echt krass. Wir haben gerade immer wieder Anfragen. Jetzt suche ich mir natürlich aus.
Klar.
Aber dass noch immer nicht verstanden wird, dass das Kommunikation über Audio und Video so wahnsinnig wichtig wirkt und ein Wettbewerbsunterschied ja, zukünftig. Auch beim Thema Kostenersparnis. Also
es ist eine Frage von Effektivität, glaube ich, an der Stelle, ne? Oder Effizienz ist vielleicht das bessere Beispiel, war ja auch Thema auf dem Kongress. Klar, wenn du jemanden anrufst, hast du das Gefühl, du wirst angerufen. Wenn aber jemand vor dir sitzt mit einer guten, crispen Qualität, wie man heutzutage sagt, dann hast du ja schon mehr oder weniger auch mit guten Kopfhörern das Gefühl, dass man nicht in einem Raum sitzt, aber dass man sich schon deutlich näher ist halt einfach, ne? Und bevor man sich dann irgendwie ins Auto schwingt, erstmal 5 Stunden dahin fährt, dann vielleicht noch eine Übernachtung rausfeuert, dann am nächsten Morgen zum Kunden geht, ja, da hast du mit Video und Audio und digitalen Lösungen hast du halt schon wahrscheinlich 3 oder 4 Calls gemacht, wenn das Auftragsbuch stimmt, ne, an der Stelle. Oder die Pipeline stimmt, klar.
Ja, ich finde den Punkt, den du gerade angesprochen hast, Flo, recht so stark, weil, also die vorhin gesagt schon, die Kundenanforderungen ändern sich halt einfach und man muss das einfach verstehen, dass, also ja, wir sind ja genauso, also wenn ich google auch erstmal alles, ne, oder jag alles durch irgendwelche Suchkanäle, klar, und das hatten ja wir auch in unserer letzten Episode gesagt. Man hat mittlerweile, also du kannst ja auch den Vertriebler einfach googeln. Ja, du hast ja wirklich, man weiß ja überhaupt gar nicht, es ist wichtig rauszufinden, welche Informationen hat der Interessent am Ende des Tages schon, ne? Und wo kommt der dann überall her? Was weiß der alles schon? Und da muss man einfach drauf reagieren. Und sonst wird Verkaufen oder grundsätzlich, also Marketing und Sales immer schwerer, ne? Und da gehört das, was du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall dazu.
Klar.
Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja Branchen, wo das schon, also auch da wieder, ich kenne es nicht anders, als dass, seitdem es Internet gibt, ich mich informiere vorher, bevor ich was kaufe. Und meine Klientel damals genauso. Wir hatten 16 Jahre lang eine Trainingsfirma, wo wir halt Schulungen und Workshops gemacht haben zum Thema Audioproduktion und später auch Videoproduktion. Am Anfang waren es noch Profis, die dazulernen wollten, also Musikproduzenten, die halt sich nicht mehr ihre Teams leisten konnten wie vorher. Später waren es irgendwann nur noch Hobbymusiker, deshalb haben wir es auch irgendwann aufgehört. Aber auch da waren alle immer im Vorfeld schon vorinformiert. Da kam keiner hin, hat gesagt, ich habe keine Ahnung, ich will mich jetzt hier ein bisschen bespaßen lassen. Die hatten ein gewisses, ja, Vorwissen, teilweise auch gefährliches Halbwissen. Die hatten sich schon so ein bisschen informiert. Manche kamen mit Listen an Equipment, was würdest du dazu sagen, ne? Und so gehen die natürlich auch in Laden rein.
Klar.
Also da müssen die Verkäufer im Laden ja auch nicht mehr sagen, was für Spezifikationen da ein Mikrofon hat. Das juckt die nicht mal, das haben die schon 100-mal gegoogelt. Und das war vor 15 Jahren so.
Ja, richtig.
Und auch da wieder sieht man, dass Deutschland in anderen Branchen total am Pennen ist.
Das hast ja, du also in ganz vielen Branchen bei uns in Deutschland. Ja.
Wenn jemand die Qualität im Podcast Marketing Unplugged nicht so gut findet, sagt Bescheid, ich stecke Julian in das Training rein. Ne? Der schneidet bei uns nämlich die ganzen
Sachen. Du
wirst lachen,
ich bereite gerade, auch da wieder, weil der Bedarf mir angetragen wurde, dass er riesig ist, ich bereite gerade so ein Bootcamp für Podcast vor.
Krass.
So 5 Tage am Stück Hardcore, dass die Leute halt nach 5 Tagen wirklich einfach Druckbetankung, also jeden Tag nur 1 Stunde, aber nach 5 Tagen alles haben, was sie brauchen, dann eine Woche Zeit zum Umsetzen und danach machen wir nochmal ein Recap, damit die Leute halt in den Start kommen. Und da geht es halt um so Themen auch, weil da scheitert es bei den meisten dran. Ne? Dieses, wie fange ich an, wie lege ich los?
Kann ich ein Lied von singen, sagen wir es mal so. Also
ich vielleicht nicht.
Zu uns beiden, nee, richtig, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil zu uns beiden an der Stelle, ich bin jemand, der eher in die Tiefe geht und ein bisschen, ich sag mal jetzt perfektionistisch veranlagt ist und sich lieber nochmal den Gedanken mehr macht. Und Yannick ist genau das Gegenteil. Er sagt, ach komm, lass uns doch einfach mal machen. Und ich habe mich da immer so ein bisschen angestellt und hier und da mal, ich möchte nochmal dies und lass uns mal nochmal warten und lass uns mal noch das und das machen. Und er so, nee, wir machen das jetzt einfach. Und sonst würde es wahrscheinlich den Podcast jetzt immer noch nicht geben, wenn ich es alleine machen würde. Deswegen Yannick, Chapeau.
Ich glaube, der Mix macht's aus. Wir ergänzen uns da, glaube ich, sehr gut gegenseitig. Also wenn man es nur machen würde wie ich, wäre auch nicht gut.
Hätten wir rechtlich Probleme, sagen wir es mal so, weil wir Urheberrechtsverletzungen begangen hätten mit Musik und so weiter und so fort. Das ist schon gut, dass da beide Seiten so ein bisschen drin sind, aber ich kann das absolut nachvollziehen, Florian, dass da dieser Bedarf da ist. Also ich habe interessanterweise vor knapp 10 Jahren mal mit 2 Freunden einen Podcast aufgenommen, der ist aber nie online gegangen, wo es auch zu einem privaten Thema Hip-Hop ging und so weiter und so fort und eine kritische Auseinandersetzung damit. Und damals, vor 10 Jahren, ich weiß nicht, ob du da auch schon in dieser Podcast-Welt so ein bisschen unterwegs warst, da war das ja noch unglaublich schwierig, sage ich jetzt mal, den RSS-Feed hinzubekommen, dann alles irgendwie über Spotify, und dabei war, glaube ich, noch gar nicht bei Spotify überhaupt die Möglichkeit, Podcasts hochzuladen, dann noch über Apple Podcasts und wie der ganze Kram heißt. Und da haben wir auch gesagt, machen wir nicht. Jetzt, 10 Jahre später, hat gefühlt jeder zweite einen Podcast. Und man merkt halt, dass das eines der Medien ist aktuell, was die Zukunft auch so ein bisschen mitentscheidet. Weil man kann es halt on the fly nebenbei hören und so weiter und so fort. Und diese ganze Problematik, die du gerade angesprochen hast, wie fange ich an? Wir haben uns so viele Gedanken gemacht. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr im Herbst oder so angefangen, darüber zu sprechen. Oh ja, und im Februar ist erst unsere erste Aufnahme dann live gegangen, ne? Weil das fing mit dem Mikrofon an. Welches Mikrofon nehmen wir? Brauchen wir noch extra Tools? Reichen unsere Kopfhörer? Welches Aufnahmetool nutzen wir? Und da sind wir auch immer noch, ehrlich gesagt, total die Rookies, wie man so schön sagt. Ne? Wir nutzen Freeware beispielsweise. Das, was wir hier gerade machen, ist auch mal eine ganz andere Experience tatsächlich mit Riverside und Co. vielleicht noch mal ein kurzes Name-Dropping an der Stelle. Das ist schon eine ganze Ecke professioneller. Deswegen, ich glaube, wenn man da an die Hand genommen wird, Florian, dann ist das, dann bietet das für Leute echt einen Mehrwert an der Stelle. Also cooles Projekt. Ich denke, dass das auch gut angenommen wird, ne? Definitiv.
Ja, gerade für Unternehmen ist es halt so, dass die Unternehmen in Deutschland, es gibt wahnsinnig viele Podcasts, das ist dann von einzelnen Personen, von teilweise auch, Branchenführern, was Wortführer aus Branchen betrifft, oder eher jüngeren Leuten, aber und in Unternehmen ist es noch lange kein Standard, und das ist halt auch wieder so viel verschenktes Potenzial. Als Beispiel mal hatte ich mal einen Kunde von mir, der ist super genial, was Ideen betrifft. Dem habe ich vor 2 Jahren ein Studio eingerichtet. Der hat eine Trainingsfirma, eine kleine, die machen so Teamtraining, Outdoor-Teamtraining. Kommt eigentlich aus dem Sport ursprünglich. Ist übrigens ein Kumpel oder ein Bekannter vom Daniel Koch auch. Die kennen sich vom Football. Ah, okay. Und der hat so viele geile Ideen mit seinem Studio entwickelt. Na, auch ein Recruiting-Prozess, der eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und der hatte dann irgendwann mal im Nebenbei, sagte mir, du Florian, echt geil mit dem Studio, ich habe jetzt auch Podcasts angefangen, da habe ich auch noch ein bisschen unterstützt bei. Ziemlich cool, wie schnell der vorwärts gegangen ist. Sagte, und ganz neu, du weißt ja, mein Team sind jetzt 20 Leute, glaube ich, die sind ja ganz verstreut über ganz Süddeutschland. Ne? Und ich muss die ja irgendwie immer so up-to-date halten. Habe ich überlegt, ich mache einfach einen Podcast-Newsletter. Ja. Wie geil ist das denn? Na, ich schicke eine Mail raus, da kriegen die ein paar Infos, den Rest kriegen sie dann halt im Podcast. Das habe ich eine Telegram-Gruppe. Und dann haben wir das mal weitergesponnen, wie du mit einem Content-Piece alle Kunden im Marketing mit dem Newsletter bedienen kannst. Du nimmst nämlich dein Newsletter, kannst ja vorschreiben, als Podcast auf mit Video. Dann kannst du es als Video bei YouTube veröffentlichen, du kannst es über deinen Podcast-Kanal laufen lassen. Du lässt es transkribieren, Riverside macht es mittlerweile automatisch, lässt nochmal ChatGPT drüber laufen, dass es schöner formatiert ist, und dann schickst du das Ganze als Newsletter raus und oben rein packst du einen Link, wo du sagst, hier, für alle, die keinen Bock auf Lesen haben, hier gibt es zum Hören und hier gibt es das zu sehen. So, geil. Und das halt als Newsletter bezeichnet, die Formate rein technisch ist alles nichts Neues, das ist ein YouTube-Video, das ist ein Podcast, das andere ist halt ein Newsletter, aber du nimmst es einmal auf und hast direkt auch da wieder die neuen, sag ich, das neue Konsumverhalten der jüngeren Generation mit abgedeckt, weil wer ist aus der jüngeren Generation noch bereit, Newsletter zu lesen? Hat da keiner mehr Lust drauf.
Nee, vor allem kriegst du davon 300 Stück am Tag, wenn du einmal in den Verteiler reingerutscht bist, wo du nicht rein willst. Und ja, ich bin da ganz bei dir. Also das ist ein ziemlich cooler Punkt. Ich glaube auch, dass das gerade im Recruiting-Prozess, ne? Also dass das gerade bei solchen Themen, wo man sich ja wirklich abheben muss, um halt die Leute noch ins Boot zu kriegen. Ne? Der klassische Obstkorb reicht halt heutzutage nicht mehr, sondern HR muss halt auch da schon ganz, ganz weit früher anfangen, weil auch die informieren sich. Auch die haben natürlich Wünsche, Vorstellungen. Gerade die neuen Generationen, sage ich jetzt mal, die sind ja schon nochmal auch anders unterwegs, was die Ansprüche angeht an Arbeitgeber, was die Ansprüche an Arbeit und auch an die eigene Selbstverwirklichung angeht. Ne? Da geht es nicht mehr darum, den letzten Euro mehr zu verdienen, am besten bei demselben Arbeitgeber für 40 Jahre, sondern wenn es nicht läuft, dann gehe ich halt woanders hin. Wenn es nicht läuft, dann mache ich was Eigenes. Ich brauche nur einen Laptop dafür. Und das ist witzigerweise auch immer so ein Streitthema mit meinem Dad, also mit meinem Paar. Der wird niemals bei uns Podcast sein, weil er nichts mit dem Vertrieb zu tun hat. Der ist LKW-Fahrer. Auch spannend, aber ich glaube nicht Sinn der Sache. Der hat immer gesagt, Julian, wieso wechselst du denn deinen Job so oft? Ich habe in meinem Leben übrigens zweimal meinen Job gewechselt und das war's. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich oft irgendwie umtriebig gewesen wäre und er sagt, ja, ich habe ja 40 Jahre für einen Arbeitgeber gearbeitet, ich bin da auch vorangekommen. Ja, klar, aber du hattest auch damals keine anderen Möglichkeiten.
Das ging früher auch noch.
Eben, früher ging das. Früher hattest du nicht die Möglichkeiten. Da musstest du ja gefühlt schon Banker oder musstest du ja schon ein Abi haben, um Banker zu werden, dann war's das. Das war so das Höchste mehr oder weniger neben den Studien, was du machen konntest. Ja, und heutzutage hast du so viel mehr Möglichkeiten, dich zu verwirklichen, weil du halt diese ganzen Nachkriegsprobleme beispielsweise gar nicht mehr hast, sondern wir sind super behütet aufgewachsen. Es gab abseits von Krisen jetzt keine großen Probleme. Wir hatten alles, was wir brauchen. Natürlich wird der Mensch dann den nächsten Schritt gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt das und ich möchte gerne noch für mich persönlich das, weil mir ist eine Work-Life-Balance wichtig oder was auch immer. Und das lässt sich wiederum ziemlich gut auch auf das Thema Vertrieb an sich natürlich dann wieder ummünzen, ne? Weil man sagen kann, ja klar, heutzutage zählt nicht mehr nur das Feature. Heute zählt nicht mehr nur das Produkt an sich. Heute zählt die Beratung, die Partnerschaft, das gegenseitige Vertrauen, die Emotionen. Ne? Beispielsweise neulich habe ich von einem Kunden gehört, dass aus diesem Projekt Freundschaften entstanden sind zwischen Kunde und halt eben dem Vertrieb. Und sowas ist halt, glaube ich, etwas, was einen ganz, ganz großen Gamechanger auch bringen kann dann tatsächlich. Ne? Weil nur noch zu sagen, hey, wir haben das beste Feature in unserem, das beste neue Feature in unseren Produkten, ja, das haben die anderen auch. Ja? Und
Vergleichbarkeit ist der Tod, ne?
Absolut. So, und deswegen musst du dich, glaube ich, menschlich einfach deutlich mehr abheben. Das zieht sich durch alles durch. Und das wird auch nur noch krasser. Also sonst würde es ja kein Social Media geben letztendlich, ne? Weil sehen und gesehen werden ist halt ein Thema bei uns Menschen. Yes.
Make partners, not
Kann
customers.
Ich ja.
Richtig.
Ich habe zum ersten Mal von Daniel wirklich gehört, mach Kunden zu Fans.
Ja.
Da dachte ich mir, ja.
Macht Sinn.
Also ist doch klar, also sollte doch bei jedem irgendwie der Anspruch sein. ja, auch da wieder. Wie gesagt, ich bin aus der Musik- und Medienbranche ein bisschen andere Sachen gewohnt, wobei man dazu sagen muss, die größte Lüge in der Musikbranche ist, wenn ein Musiker zum anderen sagt, ey geil, lass uns mal was zusammen machen, es wird garantiert nie was draus werden. Das ist so der Running Gag. Aber das... da ist das andere Extrem in den Branchen. Da ist halt zu viel Freundschaft und zu viel, wir haben uns alle lieb und deshalb kommt geschäftlich häufig gar nichts rum.
Ja.
Aber grundsätzlich sehe ich das genauso, ja.
Ja, dieses Thema Zusammenarbeiten, das zieht sich ja wahrscheinlich durch alle Musikgenres, sage ich mal, auch durch. Man hat, da um nochmal vielleicht kurz den Hip-Hop-Fokus zu nehmen, damals war es ja so, alle mussten irgendwie Stress haben oder Beef, wie man heutzutage sagt, ne? A konnte nicht mit B und erst recht nicht mit C. Und heutzutage machen irgendwie alle ihre Kollaborationen, jedes Jahr kommen 8 Alben raus, die dann aber auch perfekt auf die Spotify-Länge ausgelegt sind, Hauptsache die Streams stimmen. Und das hast du in dem Sinne noch nicht im Vertrieb, weil da haben sich die Leute selten lieb. Das ist leider so. Und wir merken das ja auch häufig, dass dann ein Kunde beispielsweise über Jahre einfach nicht mehr angefasst wird. Ne? So nach dem Motto, Hauptsache, der lässt mich in Ruhe. Hauptsache, er macht keine Problemfelder auf. Und das ist halt, glaube ich, was durch diesen partnerschaftlichen Gedanken auch so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ne? Wir sind in einem Cloud-Zeitalter. Wir sind in einem Momentum aktuell, wo halt sich dieses ganze Geschäftsmodell auch wandelt, dass halt der reine Vertrieb nicht mehr ausreicht. Weil ein SAP ist genauso ersetzbar wie ein Microsoft, genauso ersetzbar wie Oracle und so weiter und so fort. Es geht wirklich darum, dass die Leute sich wohlfühlen und du kannst halt heutzutage nicht mehr sagen, ja, jetzt hier hast du deine 500 Lizenzen und jetzt lass mich mal in Ruhe die nächsten 3 Jahre. Ich melde mich dann, wenn ich wieder was habe, was ich dir verkaufen kann. Nee, da muss man umdenken und ja, umdenken fällt halt den Menschen nicht immer leicht, gerade wenn es halt auf Widerstand stößt, ne?
Es ging ja auch jahrelang gut, ne? Also ist auch wieder der Punkt, wo es natürlich auch schöne Möglichkeiten für den Einsatz von Video gibt, weil du kannst im After Sales hervorragende Kundenbetreuung über Video machen. Beispiel auch wieder Maschinenbau. Oder halt, um in euren Bereich mal zu gehen, Thema Software. Du kannst regelmäßig Bestandskunden über Neuerungen der Software informieren, indem du halt nur kundeninterne Livestreams machst, einmal im Monat. Dann gibt's halt, was weiß ich, XY-Soft-TV. Klingt vielleicht ein bisschen cheesy im ersten Moment, aber die Kunden werden es lieben, weil die wollen miterleben, was in Unternehmen läuft. Ich habe das jetzt gerade wieder witzigerweise auf der VBL kam ein Marketingleiter von einem Elektrotechnikhersteller zu mir, wo wir jetzt auch im Herbst das Thema angehen werden. Er sagte, in der Corona-Zeit haben sie festgestellt, dass sehr, sehr viele Kunden total interessiert daran waren zu erleben, wie läuft das bei uns eigentlich im Betrieb ab, wenn ihre Produkte hergestellt werden. Weil vorher haben sie halt manchmal Vertreter hingeschickt, die dann mal so ein bisschen über die Schulter geguckt haben und sich den Betrieb anguckt haben. Aber in Corona-Zeit ging es nicht, also sind wir mit dem iPhone da durchgelaufen, im Videocall. Und da haben sie festgestellt, da ist ein Rieseninteresse. Und das geht nicht um Kontrolle. Das geht auch nicht darum, zu sagen, ihr macht das nicht richtig, sondern einfach dieses echte Interesse am Unternehmen, nicht nur eine Fassade zu sein, sondern das menschlich hinter zu zeigen. Und wenn du sowas im Sales-Prozess, im After-Sales einbaust, Maschinenbau beispielsweise auch, so ein bisschen eine Fertigungsstraße mal gebaut ist, vergehen ja Wochen und Monate. Und wenn du da alle paar Wochen Kunden anrufst über den Videocall, sagst, Herr Meier, wir gehen mal gerade hier in die Fertigung. Ich habe hier eine ferngesteuerte Kamera, ist ja mittlerweile kein Thema. Da kann ich reinzoomen, die kann ich bewegen und sonst was machen. Die gucken immer alle ganz groß, wenn ich das erwähne, weil es das nicht gibt. Also an dem Equipment liegt es nicht. Das ist im Vergleich zu dem, was sonst gekauft wird, Peanuts. Ne? Ideen fehlen.
Wollte ich gerade sagen, die Ideen und der Standard, sage ich jetzt mal. Ein vorgelebter Standard innerhalb dieses Rahmens, der fehlt dann. Das ist ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Florian, weil wir hatten auch mal, das war glaube ich letztes Jahr, Janik, korrigier mich mal, so eine Aktion, wo das Inbound-Outbound nach Marketingaktivitäten tatsächlich noch mal per Video-Message dann auf den Kunden bezogen untermalt wurden. Ne? Also dass halt wirklich die Follow-up-Mailings dann nicht mehr rein inhaltlich, also rein schriftlich waren, sondern halt eben eine kurze Ansprache. Hey, ich bin XY, ne? Und so schön, dass du beim Webinar dabei warst oder schön, dass Sie da beim Webinar dabei waren. Hier nochmal ein paar Infos. Schauen Sie sich das gerne mal an, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Und ich glaube, wir hatten eine Open Rate von 100% bei dem Mailing, ne? Weil halt drüber stand eine kleine Videobotschaft so nach dem Motto und weil halt eben das Medium in dem Fall disruptiv war, weil unsere Kunden kannten es nicht. Es gab sonst immer nur normale Mailings. Plötzlich steht da jemand, der auch gleichzeitig Absender der Mail ist, der auch gleichzeitig der Ansprechpartner ist und sagt, ja Leute, hier bin ich. Schön, dass Sie dabei waren. Schade, dass Sie nicht dabei waren. Machen wir das. Und das war jetzt auch nicht irgendwie mit dem Handy, ne, so Selfie-mäßig eben gefilmt, sondern tatsächlich, also wir haben bei uns in manchen Standorten auch so kleinere Videostudios, ne, mit einer guten Kamera, mit einem Greenscreen und den ganzen Kram, wo wir das dann eben easy aufnehmen können, dann wird es eben kurz hochgeschnitten und fertig und der Aufwand ist ehrlich gesagt kaum größer, als die Mailings aufzubereiten, zu schreiben, Korrekturschleifen durchzuziehen und so weiter und so fort. Und man merkt halt, disruptive Medien in diesem Kontext ziehen wahnsinnig, ne? Deswegen kann ich auch nur an jeden appellieren, Leute, macht euch mal mehr Gedanken irgendwie, was Videotechnik angeht, macht da mal mehr. Auch wenn das Thema natürlich, ich sag mal schon, gerade im Social-Media-Bereich extrem abgeht, ne? Also ich meine, der Erfolg von TikTok kommt nicht von ungefähr, dass videobasiert ist. Ein Instagram hat das alles nachgemacht mit den Reels und so weiter und so fort. Das wird sich aber auch nicht ändern, weil halt eben die Menschen auch konsumieren und immer mehr konsumieren werden, weil es dazugehört, weil man damit früh aufwächst und halt eben nicht mehr so dieses typische, meine Eltern zum Beispiel würden sich keine YouTube-Videos angucken oder nicht in der Masse, weil sie es halt nicht kennen. Für die ist das alles irgendwie ein böhmisches, gallisches Dorf. Böhmisches war es, genau. Ich bin jemand und mein Bruder auch zum Beispiel, wir sind beide Millennials. Ey, wir holen uns die Infos immer per Video. Ist einfacher als zu lesen, ist einfacher als zu googeln oder eine KI zu fragen. Wird gesagt, ne? Zumindest wenn man die Informationen direkt auch findet. Ja. Sehr, sehr geil. Janik nickt wieder zustimmend.
Kann ich nur bestätigen.
Ja, ich sehe das, das halt, ja, ich kann da nicht viel zu sagen. Also,
du machst doch auch Instagram.
Ja, ich sehe das exakt genauso. Deswegen, ich kann dir da jetzt nicht widersprechen, deshalb nicke ich. Ich sehe das halt wirklich genauso. Ich bin also Reels
kann auf ich auch Insta, nur bestätigen.
Reels auf Insta sind der heiße Scheiß, nutze ich auch des Öfteren und ich erwische mich auch gerne mal da ein bisschen festzustecken und aus dem Algorithmus nicht rauszukommen, auf jeden Fall. Und anderes Beispiel von mir wäre noch, im Studium habe ich mir dann auch dann gerne mal, als ich in Mathe 1 und Stasi 1 hing, Statistik, als wir da hingen, da haben wir uns dann erstmal Videos angeguckt, anstatt im Lehrbuch zu schauen, weil es einfach heutzutage einfacher ist, wenn du jemanden hast, der ein cooles Lehrvideo zur Lösung von einer Formel hat, anstatt dass man da stumpf einfach in ein Buch guckt, ne? Also das ist so der Switch in der heutigen Zeit.
Ja, und das, was du eben gesagt hast, Julian, mit Videonachrichten kann ich zu 100% bestätigen. Funktioniert, sollte ein Standard sein. Man muss auch nicht ins Studio gehen. Also ganz ehrlich, wenn ich Videobotschaften verschicke, ich habe im Büro nämlich genauso ein kleines Videoset, wie wir jetzt da für unsere Kunden zusammenstellen, auch vorhanden und dann schicke ich damit die Video-Messages. Also der Klassiker bei uns ist, es geht kein Angebot raus ohne eine Erklärung des Angebotes per Video, weil was wir verkaufen ist halt erstmal komplex und völlig neu für die Unternehmen.
Ja.
Auch wenn bei uns die Angebote erst dann rausgehen, wenn wir vorher schon einen Workshop zusammen hatten. Es ist ganz selten, dass da kein Workshop vorher ist, wo die schon mal das Thema kennenlernen. Aber trotzdem nachher dann eine Liste, irgendwie 10 Seiten betriebswirtschaftliches Angebot mit irgendwelchen Positionen, damit können die nichts anfangen. Also machen wir eine kleine Präsentation, eine Keynote oder PowerPoint ist gleich in grün, wo grob gezeigt wird, okay, wie würde das Setting später aussehen, wie ist der zeitliche Ablauf, und das nehme ich als Loom-Video auf mit einer Webcam-Podcast-Mikrofon und schicke es raus. Und wie du es gesagt hast, genau das habe ich auch erlebt, Öffnungsrate 100%, also ich würde mal sagen 90% innerhalb von 24 Stunden, 100% innerhalb von 48.
Ja.
Sollte Standard werden. Und momentan ist es natürlich, hebt sich heraus, weil es keiner macht. Also ich habe von einem großen deutschen Unternehmen, der Vertriebsleiter schrieb mir mal zurück, Herr Gübster, wie geil ist das denn? Darf ich das übernehmen? Ja klar, ist ja nicht von mir erfunden. Also das ist natürlich jetzt auch nochmal ein sehr disruptives Element und vor allen Dingen was Neues. Aber auch wenn es sich etabliert, wird es weiterhin toll sein, weil wer hat schon Bock zu lesen? Und die Missverständnisse bleiben aus. Du kannst entscheiden, ob du jetzt abends nach Feierabend oder morgens in der Frühstückspause das Video guckst. Und dann kannst du immer noch Rückfragen stellen. Meine Erfahrung ist, die Rückfragen haben sich auf ein absolutes Minimum reduziert deswegen.
Ja, ja, weil halt eben der Kontext da ist, weil du halt nochmal den Extrasatz bringen kannst. Du hast mir ja beispielsweise auch eine kleine Videonachricht geschrieben, als wir initial zum Thema, oder gesprochen, als wir initial zum Thema Podcast gemeinsam uns da abgestimmt haben. Fand ich super erfrischend. Also ohne Scheiß, ich selber kriege selten Videonachrichten auf so einem Level. Total geil, weil du hast, ne, man hat direkt irgendwie so ein wohliges Gefühl, ja, wir haben uns gesehen, wir haben uns aber nicht wirklich unterhalten auf dem VBL, und dann da irgendwie nochmal direkt so dieses kleine auf mich zugehen, sag ich mal, zu bekommen. Auch dann, dass du irgendwie mein LinkedIn-Profil-Hintergrund von dir gesetzt hattest und so. Saugeil. Also ich kann das nur unterstützen. Ich glaube, das ist auch eins der Themen, die in der Zukunft nochmal ganz, ganz viel an Drive in den Vertriebsprozess bringen können, tatsächlich, ne? Definitiv.
Julian nickt wieder. Der Arme braucht nachher eine Genickmassage, weil er irgendwie...
Ich hab kein Video bekommen von dir, Flo.
Nee, ich hab das ja auch alles geklärt. Du hast dich doch nur
solche gemacht. Soll ich dir noch eins schicken?
Ja, bitte.
Und es fängt der Kleine an zu weinen.
Richtig, ich wollte gerade sagen.
Guck mal, schon ganz traurig.
Dann muss ich ihn wieder trösten. Bitte schick ihm mein kleines Video, Florian. Ja.
Mach ich. Sehr versprochen.
Schön. Sehr gut.
Cool. Ja, super. Hat mich sehr gefreut, war sehr, sehr erfrischend und
Dankeschön.
Lustig. Wir sehen uns garantiert wieder, vielleicht auf einer der vielen Veranstaltungen, wo wir dies Jahr noch sind. Wo seid ihr dies Jahr noch unterwegs?
Aktuell kann ich das noch gar nicht sagen, tatsächlich, was externe Veranstaltungen angeht. Wir wollten dieses Jahr die ganzen OMRs und Co. und wie das alles heißt und DMX können wir außen vor lassen, waren wir vor 2 Jahren beispielsweise noch. Aber ich sag mal so, allerspätestens werden wir uns auf dem VBL wieder treffen. Ich hoffe natürlich, dass es vorher auch nochmal der Fall wird. Ist aber bei uns immer ein bisschen spontaner. Wir planen das jetzt nicht so Monate im Voraus, sage ich mal.
Einen Tipp darf ich euch geben. Und zwar, weil es einer der geilsten Veranstaltungen war, sorry, live, die VBL ist was ganz anderes von der Art her, aber eine der geilsten Veranstaltungen, wo ich je war, und das ist die Evalanche-Wiesn von SC Networks Evalanche in Fürstenfeldbruck. Da hat mich letztes Jahr der Martin Philipp eingeladen, mit dem ich seit 3 Jahren in Kontakt bin und befreundet bin mittlerweile. Mhm. Dem hatten wir auch mal ein Studio eingerichtet, auch nur das Thema beim Mach Kunden zu Fans. War gar nicht meine Absicht, hat sich zu ergeben, wo wir uns gut verstanden haben. Das ist der Hammer, die Veranstaltung. Also fachlich definitiv auch, wobei auch da, ich behaupte mal, ich kann das nicht ganz so gut beurteilen, wie jetzt jemand, der da Vollprofi ist. Da geht aber auch um Thema Marketing-Automation, cool. Natürlich auch viel Sales. Und das findet im Kloster Fürstenfeldbruck statt. Super geile Location. Und dann gibt's halt am Abend des ersten Tages gibt's halt wirklich eine Wiesn. Also absolut, also Hammer. Also wirklich super geiles Event. Kann ich nur sagen, mit allem drum dran. Also der Chef macht den Fassanstich in der Lederhose und so. Es war wirklich geil. Dieser wird's noch geiler.
Man ist sehr
geil. Ich hab so ein paar Infos schon bekommen.
Wann ist das?
Und dann, das ist am 23. und 24. Oktober. Und da sind halt viele, viele Unternehmen auch vertreten, Partnerfirmen, die dann, da gibt es so eine alte Tenne, so eine alte Scheune, die, weiß nicht, 100 Meter lang ist. Also das Kloster ist riesig. Und im Obergeschoss, wo früher das Heu gelagert wurde, haben die wie so kleine, sieht aus wie so kleine Ställe, vielleicht waren das auch Ställe, ist aber alles top renoviert, aber auf alt gemacht. Und das ist eigentlich wie so perfekt für Stände von Unternehmen. Da sind wir dann auch in unserem Studio und da sind viele andere Vertreter auch. Und es ist einfach so cool, weil man hat, also die Location ist einfach so inspirierend und ja, mit dem Abendprogramm und allem, ich weiß nicht, ich kann nur sagen, war einer der einschneidendsten Erlebnisse, was Veranstaltungen betrifft, auch so vom Austausch und Menschen kennenlernen, wirklich großartig. Also nur eine absolute Empfehlung, kann ich nur sagen.
23. 24. Oktober, Julian, haben wir noch Zeit, theoretisch, ne? Ach,
mein Kalender ist frei. Ich bin zwar kurz vorher, muss ich heiraten, aber ja, werde ich heiraten müssen, darum geht's nicht, aber das kriegen wir alles hin, gar kein Problem.
Das war die Anspielung.
Dann bleibst du noch in der Heimat, Yannick, dann fahren wir zusammen rüber zu der Wiesn. Perfekt.
Richtig.
Sehr schön.
Also kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist ein Hammer-Event, definitiv.
Cool.
Und ich weiß, dies Jahr Speaker werden sein, ich glaube, der Frank Panzer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und der Florian Hübner zum Thema KI. Oh,
sehr geil. Kenne ich beide, ja. Fantastisch. Ehrlich, also Florian Hübner auch ja, wahnsinnig, genau. Was der mit seinen Videos, auch Videos wieder, ne, was der da alles so rausfeuert. Wahnsinn. Ich finde es total geil. Also das ist... Da würde ich mich schon sehen, möchte ich mal behaupten. Sehr cool.
Ja, klasse, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Wir sind fest eingebucht.
Sehr schön, so soll es sein. Florian, danke dir auf jeden Fall für die Möglichkeit. Hat uns, also mir auf jeden Fall, ich spreche mal auch für Yannick, hat uns Spaß gemacht. Ist ein erfrischendes Ding gewesen, mal nicht nur übers Marketing zu sprechen, sondern auch mal so ein paar andere Perspektiven reinzubekommen. Gerne wieder und vielleicht sehen wir uns ja auch mal bei uns im Podcast nochmal mit dir als Gast da wieder. Ist, glaube ich, keine ganz so schlechte Kombination, sagen wir es mal so. Dankeschön.
Gerne. Klar, machen wir.
Cool.
Yannick, dann dir auch. Vielen Dank und schön, dass du da warst.
Gleichfalls. Danke dir. Gleichfalls, danke dir.
Ich glaube, es ist so ein bisschen Verzögerung. Du sitzt, da habe ich es richtig verstanden, du sitzt bei deinen Eltern in der Finca, also bist du wahrscheinlich irgendwo im Ausland.
Nee, nicht in der Finca. Also je nachdem, ich im Oberbergischen. Bei Köln.
Da ist so. Ja, kommt ja das Gleiche raus. Ist ja auch
Ausland. Ist ja quasi Ausland.
Richtig, da ist es halt auch nicht so gut.
Es ist halt, wenn du mit mehreren Leuten hier in Riverside unterwegs bist, ist die Echtzeitkommunikation immer so ein bisschen verzögert. Nachher synchronisieren die das wieder, aber deshalb habe ich immer gewartet, bis Julian fertig genickt hat, weil dann hat er den letzten Satz gehört und dann kann er antworten. Ich glaube, bei ihm ist es noch ein bisschen verzögerter als bei dir.
Das ist aber spannend, definitiv. Ja, ich bin gespannt auf die Aufnahme, beziehungsweise auf die Ausstrahlung der Aufnahme. Fantastische Sache. Ich würde sagen, Florian, Yannick, schönes Wochenende. Und wer noch was zu sagen hat, darf natürlich gerne noch sprechen. Ist ja nicht mein Podcast hier gerade.
Genau. Yannick darf auch noch was sagen. Komm, der arme Kerl, dann haben wir jetzt die ganze Zeit hier totgequatscht.
Ja, reicht jetzt auch. Ich sage jetzt auch mal schönes Wochenende. Viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ciao mit V.
Drückt dem FC genau. Köln die Daumen, das ist noch ganz wichtig, damit Yannick auch noch weiter ein zufriedenes Leben führen kann. Ansonsten sind wir durch.
Ah, das ist schön. Ja, dann vielen, vielen Dank auch an alle, die zugeschaut und zugehört haben. Ich hoffe mal, dir hat's gefallen. Ich freue mich natürlich immer über zusätzliche weitere Abos, auch über Likes, 5 Sterne, Bewertungen bei iTunes Podcast. Denn auch wenn die meisten Leute immer noch denken, Spotify wäre so wahnsinnig wichtig, ist Apple Podcast wirklich immer noch mit Abstand die größte Podcast-Plattform.
Ja.
Ja, und ich freue mich natürlich über jeden, der auch einen Kommentar schickt oder Ideen hat, wen ich noch einladen könnte, worüber ich noch sprechen könnte. Schreibt mir einfach eine Mail an podcast@corporate-studio.de. Und ansonsten bleibt mir nur eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.